Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Es ist wieder an der Zeit für eine neue Folge und die Folge, die wir heute bearbeiten, die hat sich ein Freund von mir gewünscht. Der hört den Podcast zwar nicht, aber hat gesagt, hey, mach diesen Fall doch mal. Und ich hatte den Fall tatsächlich schon vor einigen Jahren mal, ja, bearbeitet, sag ich mal. Also ich hatte den schon in Erinnerung gehabt und fand es auch sehr interessant. Eigentlich hatte ich nicht vor, so schnell nochmal einen Fall zu bringen, der sich in dieser Richtung bewegt. Aber ich finde ihn sehr, sehr interessant und deswegen möchte ich unbedingt doch diesen Fall nochmal machen. Und zwar geht es heute um Walter Seifert und den Amoklauf von Volkhofen. Willi Walter Seifert wird am 19. Juni 1921 in Bickendorf geboren. Er ist der Sohn eines Glasschleifers, hat noch einen jüngeren Bruder und wächst eigentlich in ganz normalen Verhältnissen auf. Also Vater, Mutter, Bruder, alles im Prinzip wirklich unauffällig. Also die ganze Kindheit, es ist alles unauffällig. Er geht von 1927 bis 1935 auf die Volksschule von Ehrenfeld. Er macht danach eine Ausbildung als Metallbauer, die schließt er auch erfolgreich ab und mit der Zeit führt ihn seine Laufbahn 1941 dann zur Luftwaffe. Wir befinden uns immerhin in Kriegszeiten und da war das für junge Männer eigentlich vollkommen normal und Standard, dass man auf irgendeine Art und Weise in der Kriegsmaschinerie gelandet ist. Und im Krieg lernt er zahlreiche Dinge über Feuer und Explosivstoffe. Das wird später nochmal wichtig werden. Deswegen erwähne ich das hier. Also wie gesagt, sein Wissen erwirbt er zu dieser Zeit. Gegen Ende des Krieges gerät er für mehrere Monate in Kriegsgefangenschaft und er kehrt dann aber auch wieder zurück und tritt dann 1945 der Schutzpolizei bei. Es dauert allerdings nur ein einziges Jahr, bis er aus dem Dienst entlassen wird, denn bei ihm wird Tuberkulose diagnostiziert. Tuberkulose ist eine Lungenkrankheit, bei der die Lunge von einer bestimmten Art von Bakterien befallen ist. Und es zeigt sich dadurch, dass man verstärkt hustet, teilweise hustet man auch Blut, man hat Fieber. Und es ist auch bekannt unter dem Begriff Schwindsucht. Vielleicht kennt ihr den. Das liegt daran, dass man ja relativ viel Gewicht verloren hat nach einer Zeit bei dieser Krankheit. Und diese Krankheit hat einfach dazu geführt, dass Seifert eingeschränkt erwerbstätig wurde und deshalb seinen Beruf bei der Polizei nicht mehr ausüben konnte. Ja, das war natürlich für ihn relativ schlecht. Er war der festen Überzeugung, dass er sich die Tuberkulose während seiner Kriegsgefangenschaft zugezogen hat und somit hätte ihm quasi ein Anrecht auf eine Kriegsrente zugestanden. Also wenn irgendetwas im Krieg einem widerfahren ist, was dazu geführt hat, dass man im darauf folgenden Leben nicht mehr weitermachen konnte, nicht mehr arbeiten konnte, dann konnte man diese Rente beantragen. Das Thema hatten wir auch schon mal bei wem war das denn? Wir hatten das Thema auf jeden Fall schon mal in einer der vorherigen Folgen. Wahrscheinlich wisst ihr das besser als ich, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich bitte um Entschuldigung dafür, aber das Thema hatten wir definitiv schon mal. Ja, und bei ihm war das einfach so, dass er dieses Anrecht auf diese Rente haben wollte. Man hätte ihm dann natürlich ein Stückchen Geld bezahlt. Das wäre für ihn sehr passend gewesen. Er muss das aber dann natürlich entsprechend nachweisen, dass die Krankheit aus dem Krieg mitgebracht ist. Und so hat er sich dann zahlreiche Briefwechsel mit den Behörden geliefert. Also es ging immer wieder Briefe hin und her. Also es war ein ganz frustrierendes Szenario für ihn. Und es war halt wirklich ein Kampf gegen die Behörden, der sich über Jahre hinweg gezogen hat. Also quasi er versucht, die Behörden davon zu überzeugen, dass er sich die Tuberkulose während der Kriegsgefangenschaft zugezogen hat. Und die versuchen natürlich zu sagen, nee, das ist nicht so, weil die wollen sich entsprechend das Geld sparen. Also so quasi so eine ganz klassische Sache, Mensch gegen Staat im Prinzip, ne? Im Jahr 1953 wird dann ein Gutachten gemacht und in diesem Gutachten wird behauptet oder festgestellt, das lasse ich mal dahingestellt, weil im Grunde genommen ist es nicht mehr rauszufinden, dass er sich die Tuberkulose nicht während der Gefangenschaft zugezogen hat und entsprechend hat er seinen Kampf verloren. Das Ganze geht natürlich jetzt schon über einige Jahre hinweg und entsprechend ist Seifert auch extrem frustriert und verbittert und hat dann sein ganz eigenes Bild gegen Ärzte, gegen den Staat, gegen die Behörden aufgebaut. Er ist also wirklich ein Mensch, der von seinem Frust mittlerweile geleitet ist. 1955 heiratet er dann Ursula. Er liebt sie sehr und im Jahr 1961 erwarten die beiden auch ihr erstes Kind. Doch wieder schlägt das Schicksal zu Ursula erleidet nämlich eine Frühgeburt. Und Frühgeburten waren zu dieser Zeit noch wirklich eine große Herausforderung. Man konnte damit nicht so umgehen, wie man heute damit umgeht. Und entsprechend stirbt das Kind. Und kurze Zeit später stirbt dann auch noch Ursula an einer Embolie auf dem Krankenbett. Walter Seifert macht für diesen Schicksalsschlag dann auch wieder die Ärzte verantwortlich. Wir haben ja gehört, er hat in seiner Vergangenheit sich immer wieder mit Ärzten angelegt, sich immer wieder mit den Behörden angelegt. Und auch hier sieht er die Schuld wieder bei den Ärzten. Er verfasst einen 120 Seiten langen Brief und in dem schreibt er relativ genau, was er von Ärzten hält. Er bezeichnet sie da als größte Armenmassenmörder. Wir stellen also auch hier wieder fest, er ist einfach ein gebeutelter Mensch, er hat relativ schlechte Erfahrungen gehabt und er sucht quasi auch wieder jemanden, den er verantwortlich machen kann für etwas, was er nicht versteht. Das ist auch was, was wir Menschen gerne in unseren Alltag integrieren, also dass wir jemanden suchen, der für etwas schuldig ist. Das hatte ich ja schon mal etwas öfter thematisiert, dass man halt einen Sündenbock sucht für das, was passiert, dass man da auch immer sitzt und sich die Frage stellt, warum passiert mir das und was ist los? Und er hat sich halt in diesem Fall dann wirklich die Ärzte als sein absolutes Feindbild ausgesucht. Er beginnt jetzt so ein bisschen damit, dass seine Psyche degeneriert, was unter anderem natürlich auch ausgelöst durch Frust und Trauer in einer gewissen Art und Weise auch nachvollziehbar ist, aber die Dinge, die dann passieren, sind leider nicht mehr so ganz gesund, denn sein jüngerer Bruder wird später aussagen, dass Walter den Plan hegte, einen Keller unter seinem Haus zu bauen, in dem er sich junge Mädchen halten wollte, um sie, und das zitiere ich jetzt, nach Bedarf zu gebrauchen. Der jüngere Bruder konnte ihn jedoch zweimal von diesem Vorhaben abbringen. Das Ganze ist nicht passiert. Er hat das Ganze aber trotzdem ernst genommen. Also er hat gesagt, er könnte das wohl durchaus unterscheiden, wenn sein Bruder etwas ernst meint oder wenn er etwas nicht ernst meint. Und er hatte schon das Gefühl, dass er das Ganze ernst meint. Und hier haben wir schon das erste Anzeichen davon, dass wirklich etwas mit seiner Psyche in eine ganz, ganz falsche Richtung geht. Es gibt ja andere Menschen, wenn die frustriert sind, dann werden sie zwar wütend, werden aggressiv, werden depressiv, aber hier haben wir wirklich schon dieses Verhalten, dass Pläne geschmiedet werden, was man tun könnte. Also degeneriert er quasi mehr und mehr und in seinem Kopf reift schließlich der Gedanke, dass der Obermedizinalrat ihn ermorden möchte und er sich nur mit Hilfe von Terror gegen Ärzte wehren kann. Und so beginnt er mit dem Schmieden eines sehr, sehr bösen Plans. Und zwar plant er von nun an den ersten Schulamoklauf in der Geschichte der Bundesrepublik. Er beginnt mit dieser Planung und im Rahmen dieser Planung baut er sich selbst einen Speer, eine Schleuder und einen Flammenwerfer. In der Nachbarschaft gilt Walter Seifert zwar als verschroben, weil er die Kinder beim Spielen beobachtet und weil er komisch guckt, aber der 43-Jährige ist eigentlich immer freundlich und hilfsbereit und er mag die Kinder auch sehr gerne und deswegen gilt er eher als unauffällig und ungefährlich und man macht sich eigentlich keine weiteren Gedanken über ihn. Er ist akzeptiert in der Gesellschaft, er ist da und auch wenn er komisch guckt oder komisch wirkt, man denkt sich einfach nichts dabei. Ist also quasi so ein bisschen der verschrobene Nachbar. Solche hat man ja immer irgendwo in seiner Gegend, ne? Also da denkt man sich halt auch nicht wirklich was bei. Und am 10. Juni 1964 trifft er sich mit seinem Bruder und der Bruder wird aussagen, dass er einen ganz normalen Abend mit seinem Bruder hatte und es sei nichts anders oder auffällig gewesen. Der 11. Juni 1964 ist dann ein schöner sonniger Tag in Volkhofen. Das ist ein idyllischer Ort bei Köln und hier leben hauptsächlich Familien mit zahlreichen Kindern. 5 bis 6 Kinder pro Familie sind hier der absolute Durchschnitt. Also ne, das kann man sich heute in unserer Zeit nicht mehr vorstellen, wo 1 bis 2 Kinder, wenn überhaupt, noch irgendwo eine Rolle spielen. Und da waren es dann wirklich 5 bis 6 Kinder pro Familie. Das ganze Örtchen ist sehr idyllisch. Die Familien leben in neu gebauten Reihenhäusern. Die Wirtschaft erfährt gerade wieder ihren Aufschwung. Das Ganze wirkt also alles sehr, sehr perfekt. Die Kinder spielen auf der Straße, die Sonne scheint, also alles quasi so ein bisschen wie aus einem Film, so ein idealer Ort nach dem Krieg, wo alles gerade wieder aufwärts geht. Und an diesem Morgen ist Walter Seifert schon sehr früh wach und stellt einen Strauß Rosen auf das Grab seiner Frau Ursula. Dann zieht er sich einen Blaumann an und schnallt sich eine Gartenspritze über den Rücken, die er mit einer Mischung aus Motorenöl und Lackverdünner gefüllt hat. sein selbstgebauter Flammenwerfer. Dann rüstet er sich noch mit seiner selbstgebauten Schleuder und seiner selbstgebauten Lanze aus und führt seinen Weg in die Volksschule von Volkshofen fort. Die Volksschule von Volkhofen besuchen zu der Zeit 380 Kinder. Das ist eine 1. bis 8. Klasse und die werden von 8 Lehrerinnen unterrichtet. Eine Lehrerin ist also durchschnittlich für 47 Kinder verantwortlich. Das kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war das so gewesen. Die Kinder sind also im Alter von 6 bis 13 Jahren und die Schule ist von einer 1,50 Meter hohen Mauer umgeben. Und wegen der zahlreichen Schüler sind auf dem Schulhof zusätzlich zu dem einzelnen alten Schulgebäude provisorische Holzbaracken errichtet, um als zusätzliche Klassenräume zu dienen. Bei dem schönen Wetter, was an dem Tag herrscht, findet der Sportunterricht von einer Mädchengruppe von Frau Langohr an dem Tag draußen statt. Um ca. 9.15 Uhr nähert sich dann Walter Seifert der Schule und einige ältere Jungen, die zu der Zeit an der Nähe eines kleinen Tores stehen, die sind die Schülerlotsen, also die werden als Schülerlotsen eingesetzt und die verteilen auch in den Pausen Kakao und deswegen stehen sie zu der Zeit schon an dem Tor und warten quasi darauf, dass sie mit der Kakaoverteilung beginnen können und sie sehen dann den Mann auf sie zukommen. Und sie beobachten, wie der dann einen mit Nägeln gespickten Holzklotz unter das Tor schiebt und sprechen ihn an. Der reagiert aber nicht auf sie. Sie halten ihn dann aber für einen Handwerker, weil das Tor zu dem Zeitpunkt kaputt war. Also das Schloss war kaputt und deswegen ging das Tor immer von alleine auf. Und dadurch, dass er den Keil darunter geschoben hat, haben die Kinder dann wirklich gedacht, okay, der will dieses Tor reparieren. Walter Seifert repariert aber nicht das Tor. Er geht auf den Schulhof und geht direkt auf Frau Langohr zu und die erkennt ihn als ihren ehemaligen Schüler. Sie spricht ihn an und sagt, hilf doch mal Walter, weil sie nämlich hofft, dass der den Mädchen dabei hilft, die gerade dabei sind, diese Holzteile von diesen Sprungkästen zu stapeln. Ich weiß nicht, ob ihr kennt die bestimmt. Die hat man früher in der Schule gehabt und da ist oben so ein Mattending drauf und unten sind dann diese einzigen Elemente, um den in der Höhe zu verstellen. Das war immer katastrophal, dann musste man das immer oben abheben und dann hat man das nächste Element eingesetzt und da waren die gerade dran, das Ganze zu machen. Und das sind furchtbare Erinnerungen, wenn ich an diesen Kasten denke. Aber weiter im Text. Also die Frau Langohr denkt also, Walter kommt und möchte, was sie denkt, warum er kommt, ist eigentlich nicht klar, aber sie fragt ihn, ob er helfen möchte. Und sie sagt, als ihr Blick in sein Gesicht fällt, wird ihr sofort klar, dass irgendetwas nicht stimmen kann, denn sie erkennt nicht mehr ihren ehemaligen Schüler, sie sieht nur eine beängstigende Fratze. Und instinktiv ruft sie dann ihren Mädchen zu, dass sie weglaufen sollen und dann eröffnet er auch schon das Feuer und setzt sie dann in Flammen. Also er richtet das Feuer auf die Mädchengruppe und auf die Lehrerin. Es bricht extreme Panik und Chaos aus, das könnt ihr euch ja vorstellen. Die ersten Kinder stehen nämlich lichterloh in Flammen. Sie laufen mit brennenden Köpfen ziellos hin und her. Die gellenden Schreie schrecken die Kinder in den Klassenräumen auf. Die verstehen natürlich zunächst überhaupt nicht, was hier vor sich geht. Das Bild, was sich denen bietet, ist natürlich absolut irreal. Die Kinder gucken aus den Klassenräumen, die sehen, wie Kinder mit brennenden Köpfen oder brennender Kleidung einfach wild durch die Gegend laufen. Die verstehen gar nicht, was da passiert. Die können erstmal gar nicht reagieren. Und Seifert nimmt dann die von ihm mitgebrachte Schleuder und zerstört die erste Scheibe des ersten Klassenzimmers von den Baracken, die dort draußen stehen, also diese gezimmerten, ich nenne es mal Notfallklassenzimmer. Und durch das Loch in der Scheibe richtet er dann den 6 Meter langen Flammenstrahl. Die behelfsmäßig errichteten Baracken haben zudem auch noch unregelmäßige Treppenstufen. Und wenn Treppenstufen, das kennt ihr bestimmt auch aus eurer eigenen Erfahrung, auch nur eine kleinste Abweichung haben, dann kommt man aus dem System so ein bisschen raus und stolpert. Und die Kinder, die panisch aus der Tür rausrennen, die stolpern über die provisorischen Treppen und fallen hin. Und Seifert nutzt diese Gelegenheit und richtet seinen Flammenstrahl dann auch auf die Kinder, die zu Boden gefallen sind, die also quasi gar keine Chance haben. Die Kinder werden zu lebendigen Fackeln. Nun brennen auch die Türen und die Kinder wollen aus den Fenstern flüchten. Doch die Fensterfront ist eine lange Reihe und genau dort steht Seifert und wartet auf sie und richtet ihnen den Flammenwerfer direkt ins Gesicht. Die brennenden Kinder flüchten, sofern sie es noch können, in Badezimmer und versuchen dort mit kaltem Wasser notdürftig ihre Wunden zu versorgen. Das ist auch, wenn man das erzählt und wenn man darüber recherchiert und sich das Ganze durchliest, das ist unglaublich surreal, wenn man sich das versucht irgendwie vorzustellen. Also da fehlt einem absolut die Vorstellungskraft für, was auch wahrscheinlich ja, besser so ist. Seifert geht dann seinen Weg von Klassenzimmer zu Klassenzimmer und richtet das Feuer quasi auf alles, was sich bewegt. Und nach langen, qualvollen Minuten gibt der Flammenwerfer dann den Geist auf. Er ist dann leer. Er hat sich auch nichts mitgebracht, um den nachzufüllen. Und so stellt er den Flammenwerfer einfach auf den Boden, nimmt dann eine Flasche zur Hand und trinkt aus dieser Flasche. Die Flasche, also die leere Flasche, die lässt er dann zu Boden fallen und greift dann nach seiner selbstgebauten Lanze, die er dabei hat, und will seinen Amoklauf weiterführen. Und ihm stellt sich Frau Bollenrath in den Weg. Die möchte ihre Schüler beschützen und Walter Seifert stößt ihr dann die Lanze in die Brust. Er geht dann weiter zum nächsten Gebäude und in dem haben sich zwei Lehrerinnen mit ihren Schülern verbarrikadiert. Sie versuchen verzweifelt zu zweit diese Tür zuzuhalten, um ihre Kinder zu schützen. Doch Seifert ist einfach stärker als alle beide zusammen. Er wirft sich gegen die Tür geht auf. Eine der beiden Lehrerinnen strauchelt und fällt nach draußen. Das ist die Ursula Kur. Sie fällt auf den Schulhof und Seifert sticht mehrfach mit seiner Lanze auf sie ein und die junge Frau stirbt an Ort und Stelle. In der Zwischenzeit sind dann Männer von der örtlichen Müllabfuhr vor der Schule aktiv geworden. Sie beginnen die Kinder zu löschen und halten wahllos Autos an, in die sie dann die schwer verletzten Schüler verladen, damit die so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen. Die Autofahrer geraten natürlich entsprechend ebenfalls in Panik. Die fahren hupend und mit Vollgas über rote Ampeln, um so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen, um die Kinder dort abzuliefern, damit die gerettet werden können. Es bricht sofort in der ganzen Stadt Chaos aus. Also es ist eine relativ kleine Stadt. Und die Leute sind einfach unglaublich aus dem Häuschen, weil man versteht ja natürlich überhaupt nicht, was da los ist. Verwirrte und verbrannte Kinder laufen nämlich teilweise ziellos durch die Stadt, die murmeln vor sich hin, die wissen überhaupt nicht, was los ist. Die laufen in Panik nach Hause, dann kommen die verbrannten Kinder zu Hause an, die Eltern verstehen nicht, was los ist. Nahezu jeder Bewohner hat ein Kind in dieser Schule. Es gibt keinerlei Informationen, also es ist das absolute Chaos, es ist die absolute Panik. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Und um 9.30 Uhr geht dann der erste Notruf bei der Polizei ein und nur 8 Minuten später sind dann die ersten Beamten vor Ort. Die Informationen sind leider ein bisschen vage, bis auf Brand in der Schule und ein Verrückter läuft umher, ist da nicht wirklich mehr rauszuholen. Feuerwehr und Krankenwagen sind natürlich auch jetzt in der Zwischenzeit schon eingetroffen. Die Feuerwehr versucht zu löschen, die Krankenwagen kümmern sich um die Verletzten. Und Walter Seifert flüchtet vor den Beamten in ein Kornfeld. Er hält die Lanze vor sich ausgestreckt und flieht vor den Warnschüssen von den Polizisten. Die neu eintreffenden Rettungskräfte und Beamten, die beginnen natürlich mit dem Versuch der ganzen Situation überhaupt erstmal Herr zu werden, weil, wie gesagt, so etwas gab es zu der Zeit in der Bundesrepublik noch nicht. Das ist das erste Mal, dass es einen Schulamoklauf gab. Die Leute sind also grundsätzlich erstmal überfordert. Der Anblick ist absolut traumatisierend. Und einer der Beamten findet in dem ganzen Trubel und Chaos dann die Flasche auf dem Boden, die Walter Seifert zuvor fallen gelassen hat. Er hebt diese auf und ein Schüler ruft dann von der Seite, dass er daraus getrunken hat, der Attentäter. Und der Geruch der Flasche deutet darauf hin, dass es sich um E605 handelt. Das ist ein Pflanzenschutzmittel. Was auch gerne als Schwiegermuttergift bezeichnet wird, weil es für Menschen tödlich ist. Und der Polizei ist in dem Moment sofort klar, was der Täter vorhat. Und so geben sie dann den Befehl über Funk, dass dem Mann, wenn sie ihn denn dann gefasst haben, sofort der Magen ausgepumpt werden soll. Um 9.45 Uhr holen die Beamten Walter Seifert dann an den Bahngleisen ein und schießen ihm, nachdem er sie mit der Lanze attackiert hat, in den Oberschenkel. Das ganze Szenario hat also 30 Minuten gedauert. In der Zwischenzeit werden dann in einem Kinderkrankenhaus in der Nähe die Vorkehrungen für die eintreffenden Verletzten getroffen. Eine komplette Station wird geräumt, die dort liegenden Kinder werden auf andere Krankenhäuser verteilt. Und so macht man einen kompletten Bereich nur für die Kinder die diesem Attentat zum Opfer gefallen sind. Nur für diese Kinder macht man dann eine komplette Station bereit. Und nach treffen dann die schwer verletzten Kinder ein. Und diese sind zum Teil bis zu 90% verbrannt und weisen Verbrennungen vierten Grades auf. Das bedeutet, dass die Haut verkohlt ist und die darunterliegenden Muskeln, Gelenke und Knochen ebenfalls verbrannt sind. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich mal kochendes Wasser über die Hand geschüttet hat, weiß man, was das für Schmerzen sind. Und das ist jetzt keine Verbrennung vierten Grades. Wir sind hier ja nochmal ein ganzes Stückchen drüber. Ein Sonnenbrand ist zum Beispiel eine Verbrennung ersten Grades und der tut schon extrem weh. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, man kann es sich gar nicht vorstellen, was da für Schmerzen mit verbunden sind. Außerdem ist auch noch eine zusätzliche Problematik, dass bei Brandwunden auch starke Schwellungen mit hinzukommen. Und so steigt teilweise das Volumen des entsprechenden Körperbereichs bis auf das Doppelte an. Das heißt, die Kinder haben wirklich sehr geschwollene Gliedmaßen, teilweise doppelt so große Köpfe. Es ist eine absolute Katastrophe. Hinzu kommt, dass die Kleidung der Kinder zu der Zeit vornehmlich aus Perlon bestand und das ist ein synthetischer Stoff und der verbrennt nicht einfach, wie zum Beispiel eine Jeans, die man anhat, die aus Baumwolle besteht, sondern der schmilzt und der verschmilzt dann komplett mit der Oberfläche des Körpers. Das heißt, es ist nur noch eine Masse und das kann man nicht einfach entfernen. Das heißt, es ist wirklich Haut und Stoff ist eins. Das Pflegepersonal hat demnach kaum Hoffnung mit den 28 schwer verletzten Kindern, die notoperiert werden müssen. Und es wird sogar schon ein Pastor gerufen, der die letzte Ölung geben soll. Um 13 Uhr stirbt dann Frau Bollenrath auch an ihren Stichverletzungen im Krankenhaus. Ärzte und Pfleger sind schockiert und traumatisiert von dem Anblick, der sich ihnen bietet, doch sie kämpfen weiter um das Leben der Kinder. In der Zwischenzeit ist Walter Seifert ebenfalls im Krankenhaus angekommen. Er ist wieder zu sich gekommen und er wird sofort verhört. Seine Antworten sind extrem kurz und extrem knapp. Das ist mal so ein Ja, Nein. Dann gibt er mal einen Namen dazu. Ja, er fördert mal einen Namen hervor, aber es kommt nichts bei rum. Also alle Fragen, die ihm gestellt werden, die auf irgendeine Art und Weise mit der Tat zusammenhängen, die beantwortet er nicht wirklich. Das Einzige, was er so ein bisschen beantwortet, ist, dass er Rache nehmen wollte, warum er die Kinder gewählt hat oder warum er sich überhaupt ein Ziel mit Kindern gewählt hat. Das beantwortet er nicht. Er weicht aus oder er sagt gar nichts und er liefert keinerlei Erklärungen. Und er stirbt noch am selben Tag an den Folgen der Vergiftung und wird somit die Antwort auf die wichtigen Fragen niemals geben. In den kommenden quälenden Tagen wird unglaublich versucht, die Kinder zu retten. Man geht an die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Man kontaktiert sogar die USA in der Hoffnung, Tipps für die Versorgung der Kinder zu erhalten, da die ja im Vietnamkrieg Erfahrungen mit Verbrennungen gemacht haben. Doch auch die Amerikaner machen dem Personal wenig Hoffnung. Die sagen im Grunde aus, es dauert ein paar Tage und dann ist es vorbei. Tag und Nacht werden die Kinder betreut. Die Pflegerinnen und Pfleger schlafen in Badewannen und essen auf der Station. Die Kinder werden nicht alleine gelassen. Der Kampf ist hart und nach 4 Tagen fordert er das erste Opfer. Und in den folgenden Tagen werden noch 7 weitere Kinder sterben. In kleinen weißen Särgen werden alle 8 Kinder nebeneinander beerdigt. Die anderen Kinder, die noch überlebt haben, durchgehen ein absolutes Martyrum. Bei der Wundheilung entsteht nämlich sogenanntes wildes Fleisch. Dabei handelt es sich um ein übermäßiges Wachstum von Gewebe bei der Wundheilung. Das wächst viel weiter als die eigentliche Wunde. Das wuchert also quasi so in Wulsten über die Wunde hinaus und muss entfernt werden. Das kennen sicherlich einige von euch in einer kleineren Variante. Und zwar hat man das nämlich auch ganz gerne, wenn man am Finger so einen Nietnagel hatte oder am Zehennagel so einen eingewachsenen Nagel oder sowas. Dann sickt die Wunde halt und dann wächst da so ein Wulst quasi raus. Oder auch bei Piercings kommt das auch ganz gerne mal vor. Und das muss entfernt werden. Und auch an so kleinen Stellen ist das schon schmerzhaft. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass die Kinder, die teilweise zu 90% verbrannt waren, das auf dem ganzen Körper hatten, dass das extrem großflächig gewesen ist. Und das verursachte wirklich grauenhafte Schmerzen. Die Kinder mussten auf den Betten fixiert werden. Also man hat denen die Beine festgehalten und hat sie runtergedrückt. Die haben geschrien wie am Spieß. die ganze Kinderkrankenstation war halt wirklich von diesen unerträglichen Schreien erfüllt. Und dazu kommt noch erschwerend, dass die Eltern ihre Kinder maximal nur einmal die Woche besuchen durften und dann auch nur durch eine Glasscheibe am Balkon. Also die konnten ihren Kindern nicht mal mehr beistehen, weil es einfach so ein unglaublich hohes Infektionsrisiko gegeben hat. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist extrem hoch. Es werden 840.000 D-Mark gespendet für die Kinder. Und die Kinder erhalten im Krankenhaus auch Geschenke, um ihnen den monatelangen Krankenhausaufenthalt zu erleichtern. Die bekommen jede Menge Spielzeug, Stifte, also alles, was irgendwie, ich meine, die sind wirklich monatelang da. Also das Kind, was am längsten dort war, war 16 Monate im Krankenhaus. Das Pflegepersonal kümmert sich wirklich rührend um die Kinder. Die verkleiden sich, die singen mit den Kindern, die spielen Gitarre für die. Die sind wirklich immer bei den Kindern und halten denen die Hand und kümmern sich um die. Und man versucht auf diese Art und Weise dieses unfassbare Leid einfach zu lindern. Und ja, wie gesagt, nach 16 Monaten wird dann auch das letzte Kind aus dem Krankenhaus entlassen. Und es beginnt dann die Zeit und der Versuch, das alles überhaupt zu verstehen und zu verarbeiten. Denn wenn die körperlichen Narben geheilt sind, kommen nämlich noch die seelischen dazu. Und das sind diejenigen, die wahrscheinlich jemanden das ganze Leben begleiten bis zum Schluss. Die Mutter von Walter Seifert zerbricht am Gram. Sie spendet ihren kompletten Besitz an die Opfer und stirbt nur 2 Jahre später. Und zu dieser Zeit ist Walter Seifert noch immer nicht beerdigt worden. Man hat sich nämlich bisher davon zurückgehalten, weil man ihn eigentlich, weil er ja daherkommt, auf dem gleichen Friedhof beerdigen müsste wie die Opfer. Und da hat man gesagt, das kommt nicht so gut, ne? Und nach dem Tod der Mutter schlägt dann die Kirche vor, den Attentäter heimlich im Grab der Mutter zu bestatten. Das macht man dann auch. Die Aktion wird allerdings beobachtet und es geht ein Riesenaufschrei durch die Bevölkerung. Also wird Seifert exhumiert und wird an einem unbekannten Ort bestattet. Im Endeffekt bleibt also nur die Frage offen, warum Walter Seifert seine Rache in dieser Form umsetzen musste. Das ist bis heute unklar, das wird wohl auch unklar bleiben. Hier gibt es natürlich verschiedene Meinungen von Experten, die gehen aber auch natürlich auseinander. Man sagt natürlich, dass er die Schule zufällig gewählt haben könnte, weil sie einfach in seiner Reichweite gelegen hat. Die Schule war in der Nähe, er kannte die Umgebung, es war in Laufreichweite für ihn, er konnte da auch einfach hin. Er hatte ja auch den Entschluss gefasst zu sterben. Der wollte wahrscheinlich auch in der Nähe seiner Frau sterben. Er hat sie ja sehr geliebt. Er war jeden Tag am Grab gewesen. Also das alles hat sich in seinem Umfeld abgespielt, was er kannte und wo er sich sicher gefühlt hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist, dass man sagt, er wollte damit möglichst viel Aufmerksamkeit erregen. Und möglichst viel Aufmerksamkeit erregt man mit dem Mord an Kindern, der möglichst grauenhaft ist. Und so ist halt die Frage, hat er das geplant, dass er sagte, ich nehme wirklich diese Schule, oder hat er es nicht geplant in dem Sinne, sondern hat wirklich die Gelegenheit genutzt? Wie gesagt, erfahren werden wir das nie. Die Tat wird definitiv unvergessen bleiben. Es gibt ein Buch, was von einem Opfer geschrieben wurde, von einer Überlebenden, die Barbara Peter. Der Titel des Buches ist »Das Herz der Stadt stand still«. Gibt es bei Amazon, kostet, ich glaube, knapp 50 Euro. Ist auf jeden Fall was, was man lesen kann, wenn man sowas lesen kann. Das ist natürlich auch wieder die Frage, weil das sind natürlich grauenhafte Details. Und ich möchte zum Schluss von dem Fall noch ein paar Sachen sagen. Und zwar zuerst möchte ich die Namen der Opfer vorlesen. Und zwar ist es Dorothea Binner, 9 Jahre alt. Renate Fühlen, auch 9 Jahre alt. Ingeborg Hahn, 9 Jahre alt. Ruth Hoffmann, 10 Jahre alt. Clara Kröger, 9 Jahre alt. Stefan Lichka, 9 Jahre alt. Karin Reinhold, 11 Jahre alt. Rösel Röhrig, 10 Jahre alt. Und die Lehrerinnen Ursula Kur, 24 Jahre, nach ihr wurde eine Schule benannt. Und Gertrud Bollenrath mit 62 Jahren. Insgesamt haben wir also 10 Opfer, die es hier zu beklagen gibt. Und ich denke, dass man die Namen auch in Erinnerung behalten sollte. Ich meine, natürlich kann man sich nicht jeden Namen merken, aber die Namen einfach mal vorzulesen und zu gedenken in dem Fall, denke ich, ist einfach mal wichtig. Mir liegt noch was auf dem Herzen, was ich jetzt noch als zweites erwähnen möchte, wo ich als zweites noch drauf eingehen möchte. Und ich hoffe, dass ich mich einigermaßen klar ausgedrückt kriege. Ansonsten hakelt es eh wieder böse Kommentare, aber damit kann ich leben. Die Tatsache ist für mich, was ich unglaublich wichtig finde, ist hier, wir haben hier die Lehrerinnen, die sich vor ihre Kinder werfen. Und das ist nicht nur so, dass wir das in diesem Fall nur haben, sondern das gibt's. Das beobachtet man in solchen Fällen immer wieder, dass die Lehrerinnen und die Lehrer sich vor die Kinder werfen und ihre Kinder versuchen zu schützen unter Einsatz ihres eigenen Lebens und das Leben auch dann da verlieren. Und dann haben wir hier die Müllmänner, die unter Einsatz ihres Lebens in diese Schule gestürmt sind, die Kinder gelöscht haben, die Kinder gerettet haben, die Kinder in Autos verfrachtet haben. Wir haben die Passanten bzw. die vorbeifahrenden Autos, die das auf sich genommen haben, diese Verantwortung in ein Krankenhaus zu rasen, um diese Kinder zu retten, um denen das Leben zu retten. Wir haben das Pflegepersonal und die Ärzte, die unmenschliches, übermenschliches geleistet haben, um dieses Leben der Kinder zu retten. Wir haben hier also verschiedene Bevölkerungsgruppen, wir haben verschiedene Berufsgruppen, wir haben verschiedene Alter der Menschen, wir haben verschiedene Geschlechter der Menschen, die alle zusammengekommen sind und an einem Strang gezogen haben, um das Leben von diesen Kindern zu retten. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil es gab in diesem Fall auch Schaulustige, die sich einfach nur hingestellt haben und dem Ganzen zugeguckt haben. Und dazu im Gegensatz stehen die Menschen, die etwas tun und die in Aktion treten. Und das bringt mich so ein bisschen auf die aktuelle Situation, die wir im Moment haben. Das ist ja, wir sind ja momentan immer noch in Corona-Zeiten. Derzeit lockert sich zwar alles wieder, aber ich verlasse mich da ehrlich gesagt im Moment noch nicht so ganz drauf. Es ist ja alles noch so ein bisschen kritisch, in der kritischen Phase. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten gelernt, welches die systemrelevanten Berufe sind. Systemrelevant ist da so ein ganz, ganz nettes Wort, ne? Aber eigentlich sind das die Berufe, auf die wir angewiesen sind, damit eine Gesellschaft funktioniert und damit nicht alles zusammenbricht. Und hier hoffe ich selbst persönlich auch so ein bisschen, dass gerade die Leute, die sich unglaublich viel auf ihre hierarchische Stellung oder auf ihren Beruf einbilden, die wirklich hingehen, also es gibt ja wirklich Menschen, die sagen, oh, Putzfrau, oh, ist ja nichts wert oder was weiß ich, ein Müllmann ist ja nichts wert oder so. Da rege ich mich immer tierisch drüber auf, weil gerade jetzt in diesem Moment sehen wir, welche Berufe sind systemrelevant. Und das sind genau diese Berufe, die von anderen immer klein gehalten werden und die von anderen immer belächelt werden. Und da hoffe ich wirklich, dass einige Menschen jetzt in dieser Zeit mal Demut gelernt haben und feststellen, dass ein Mensch sich nicht an seinem Beruf bemisst, sondern an dem, was er tut und an seinen Taten. Und dass das Herz das ist, was zählt und nicht die Bezahlung, die am Ende des Monats auf dem Konto steht. Finde ich unglaublich furchtbar. Also da rege ich mich tierisch drüber auf. Und es gab auch mal eine Situation, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Da war ich im Restaurant und da saß am Nebentisch eine Familie und da war ein älterer Herr mit seiner schätzungsweise Enkelin und der fragte das Kind, wie ist denn deine Mathe-Note auf dem Zeugnis? Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? Aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Und das Kind sagte, ja, die ist nicht so gut. Und dann sagte er, tja, dann wirst du später mal Müllmann werden. Das ist aber nicht so toll, ne? Und dann, ich war wirklich kurz davor aufzustehen und hinzugehen und diesem Typen echt mal links, rechts und links eine zu klatschen und möglichst dann auch noch in die Mitte und zu sagen, und du bist derjenige, der als erstes in seinem eigenen Müll ersaufen würde, wenn es Leute nicht gäbe, wenn es solche Leute nicht gäbe. Und das finde ich halt immer extrem traurig, dass man den Menschen danach bemisst, was er für einen Kontostand hat. Und wie gesagt, hier in diesem Fall sehen wir das wirklich ganz deutlich, wie unglaublich Menschen an ihre Grenzen gehen können, wenn es darauf ankommt und dass es aber auch trotzdem im Gegenzug immer Menschen gibt, die am Rand stehen und zuschauen. Ja, ich hoffe, ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt, also mit dem, was ich sagen will. Was ich an der Stelle sagen möchte, ist einfach mal Danke an all jene Menschen, die nicht davor zurückschrecken, einzuschreiten, wenn es eine solche Situation gibt. Und das ist so unglaublich unabhängig davon und so vollkommen egal, welchen Beruf man hat, wie man aussieht, wie alt man ist, wo man wohnt, was auch immer, da mit reinkommt, ist es vollkommen egal. Unterm Strich sind wir alle eigentlich eine Ansammlung von biologischem Material. Und da ist es vollkommen egal, wie gesagt, was da auf dem Konto ist oder sonst was. Und ja, das finde ich einfach großartig. Und ich möchte da halt auch mal Danke sagen, vor allen Dingen, wie gesagt, auch an das Pflegepersonal, die sich jeden Tag Leid und Elend angucken müssen und die jeden Tag damit leben müssen und die jeden Tag nach Hause gehen und eventuell auch davon träumen, ich weiß es nicht, aber damit muss man ja auch irgendwie mal klarkommen, wenn man sowas sieht. Und in diesem Fall ist es so, dass ja auch dann das Pflegepersonal im Nachhinein auch interviewt wurde. Es gibt eine ganz schöne Reportage vom WDR über diesen Fall. Und da sieht man das auch dem Pflegepersonal an, wenn die in gewissen Situationen über diesen Fall nochmal sprechen. 50 Jahre später, wir sind über 50 Jahre später, wie viel sind wir? 56? Nee, was haben wir? Doch, 56 Jahre später. Die 56 Jahre später immer noch darunter leiden, was sie da gesehen haben und was da passiert ist. Und ohne solche Menschen, ohne solche systemrelevanten Berufe wären wir einfach verloren. Von daher Dankeschön an alle Menschen in systemrelevanten Berufen, die das auch noch mit Leidenschaft machen und auch noch glücklich damit sind und die etwas für die Gesellschaft tun. Ich finde es einfach großartig. Mein Beruf ist total systemunrelevant und entsprechend finde ich das halt gerade faszinierend, dass es Leute gibt, die sowas tun. Also ich habe dann da auch gesessen, jetzt zu der Corona-Zeit und bin da so ein bisschen in die Fragestellung reingeraten, warum machst du das alles überhaupt? Das ist so unwichtig, was du tust. Ne? Von daher, irgendwie versuchen, einen Beitrag leisten kann jeder. Also ich will jetzt nicht schlecht reden, dass Leute, die keinen systemrelevanten Beruf haben, irgendwie nichts wert sind. Um Gottes Willen, versucht mir das jetzt nicht zu unterstellen. Jeder Mensch ist was wert und jeder Mensch ist so viel wert wie sein Herz und ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Also nicht, dass ihr das jetzt denkt von mir, um Gottes Willen. Ich will einfach nur, das richtet sich im Prinzip an die Leute, die sich für was Besseres halten, weil sie einen besser bezahlten Beruf haben. An die Leute richtet sich das an niemand anderen. Denn wir haben gelernt, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind wichtig und alle Menschen sind toll. So, und jetzt habe ich genug moralischen Kram von mir gegeben. Das war jetzt, wie lange? Oh Gott, über 7 Minuten, die ich moralisiert habe. Das tut mir leid, das ist ja schon fast länger als der ganze Fall. Sorry, vielleicht habt ihr schon abgeschaltet. Wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Da habe ich auch schon einen Fall. Ich gehe momentan so ein bisschen die Fälle durch, die ihr mir geschickt habt, die ihr mir empfohlen habt. Ich hoffe, dass dann da auch demnächst mal ein Fall von genau dir, der du jetzt zuhörst, dass genau ein Fall von dir dabei ist. Und wenn du möchtest, dass ein Fall von dir dabei ist und der ganz, ganz spannend ist, dann schick ihn mir. Und zwar an keinegnadepodcast@mail.de oder folge mir auf Instagram mit keinegnadepodcast oder besuch meine Homepage www.keinegnadepodcast.com. Bis dann, macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit, eure Heike.